Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde, hallo Axel. Heute wieder mit einem spannenden Gast.
Mit einem sehr, sehr spannenden Gast und einem ganz, ganz spannenden Thema. Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute zu Gast haben. Unser Gast ist nämlich heute Frau Karin Voigt-Back. Hallo Karin.
Hallo, grüß euch.
Ja, hallo. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Frau Back nicht kennen, stelle ich sie mal vor. Frau Back ist Vorstandsvorsitzende der Inus AG und da kommen wir auch nachher noch drauf zu sprechen. Wo liegt die Inus AG? Die liegt in Bayern, in Kamm. Wo ist Kamm? Das erkläre ich mal ganz kurz für die, die nicht so ganz geografisch das einordnen können. Also Kamm liegt genau zwischen dem Naturpark Pfälzerwald und dem Naturpark Bayerischer Wald. Ungefähr 150 Kilometer südöstlich von Nürnberg oder 64 Kilometer nordöstlich von Regensburg. Ich glaube, das habe ich so richtig eingeordnet.
Sehr schön, genau. Ja.
Ja, Frau Back ist Kauffrau, Physiotherapeutin und seit 40 Jahren auch Heilpraktikerin, ist spezialisiert auf Konzepte der funktionellen Medizin und seit 24 Jahren Inhaberin der Inus Holding. Was macht die Inus Holding? Zu der Inus Holding gehört eine Tagesklinik für Rehabilitation, ein medizinisches Biolabor und auch eine eigene Herstellung von speziellen orthomolekularen Biotherapeutika. Und zusammen mit Dr. Straube ist sie auch Buchautorin, und zwar das Buch Das Subhealth-Syndrom. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen. Der Untertitel heißt Analysiere den Weg in die Erkrankung und du findest den Weg heraus. Und die Schwerpunkte des Inus Medical Centers in Kamm ist das Inus-Konzept. Darüber wollen wir heute sprechen. Und die funktionelle Medizin im Bereich der chronischen Zeiterkrankungen. Und ganz wichtig ist, dass Inus die erste Einrichtung für Blutwäsche ist, die in die breite Medizin gebracht wurde. Und genau über dieses Thema, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Nochmal herzlich willkommen, Karin, schön, dass du heute bei uns bist. Dankeschön.
Sehr schön, seit 40 Jahren Heilpraktiker, jetzt weiß ich wieder, wie alt ich bin. Danke. Aber ich bin gerne bei euch.
Ja, schön. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Lass uns direkt mal einsteigen und zwar mit einer ersten kleinen Frage. Wir wollen uns ja heute so über Blutwäsche unterhalten, über Apherese und dann später auch über Inusferese. So die erste Frage, was ist eigentlich eine Apherese? Hol unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal ab.
Ja, also die Apherese ist ein extrakorporales Verfahren. Das heißt, es ist eine aus dem Körper heraus stattfindende Entgiftung, indem man das Blut praktisch außerhalb des Körpers durch einen Filter lässt und lässt es dann wieder in den Körper rein.
Ja, jetzt hast du oder jetzt habt ihr ein besonderes Verfahren entwickelt, das sich Inusferese nennt, angelehnt an euer Institut. Und kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was ist dieses Verfahren, auch wenn so eine Apherese, du sagst, das Blut kommt aus dem Körper raus, geht durch einen speziellen Filter, wie kommt es wieder rein oder bleibt es draußen?
Ja, das wäre schlimm. Nein, es ist also so, dass bei der Apherese, auch bei der Inusferese, das Blut zum Beispiel am linken Arm entnommen wird, wird dann durch den Filter geleitet und in den rechten Arm wieder rein. Und das ist das Grundprinzip, aber es gibt dann natürlich sehr variable Verfahren und sehr variable Filter und es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, ein Blut zu filtern. Apherese bedeutet eigentlich nur Filterung. Was ein Verfahren wirklich kann, sagt nicht das Wort Apherese, sondern da muss man sich exakt angucken, welche Maschine, welche Filter, welche Verfahren werden benutzt. Zum Beispiel gibt es Adsorber, ja? Adsorber sind in der Regel beschichtete Säulen, beschichtete Fasern oder Kügelchen oder Kohle oder irgendwas, die ganz bestimmte Dinge anziehen. Und bei diesen Verfahren kommt es dann darauf an, was will der Adsorber anziehen? Wie ist er beschichtet? Was koppelt er? Es gibt Adsorber, die nur CRP rausholen. Es gibt Adsorber, die spezielle Immunglobuline rausnehmen, die sogenannten Immunadsorptionen. Und je nachdem, was vorgegeben ist, wird das selektiv entfernt. Und dann gibt es Filterungen, wie unser Verfahren. Das ist eine Doppelfiltrationsplasmapherese, DFPP. Die Filterung hat ein anderes Prinzip. Die Filterung leitet, also trennt die festen Bestandteile vom Plasma und leitet das Plasma dann an speziellen Fasern vorbei, die aber nicht adsorbieren durch Beschichtung, sondern die durch Größe, Gewicht und Verformung Pathogenes von gesundem selektieren und ausscheiden. Das ist ein Verfahren, was nicht so selektiv ist wie ein Adsorber. Adsorber ist gemacht, um irgendeinen belasteten Stoff eigentlich im Notfall extrem rauszuziehen, sondern es ist ein Verfahren, was mehrere Dinge filtert und mehrere Dinge entlastet. Und das hat auch seinen Grund, weil genau das braucht man, um das zu machen, was wir machen.
Okay, vielen Dank. Und jetzt ist es ja so, so eine Blutwäsche, kann die eigentlich jeder machen? Oder ist das so, bei welchen Indikationen oder bei welchen Erkrankungen ist eigentlich eine Apherese eher angezeigt? Oder kann man das auch präventiv machen? Kann ich jetzt, wenn es mir gut geht, einfach sagen, oh, ich komme mal zu euch vorbei und ich mache mal so eine Inusphärese?
Ja, kann man schon, sollte man aber nicht. Die Inusphärese ist ein Schwerpunktverfahren, was schon belastet. Und man muss sich ganz genau angucken, welches Verfahren macht man, weil es gibt Verfahren, die sind auch wirklich nicht ungefährlich und haben schwere Nebenwirkungen. Die sind wirklich gedacht für Notfallsituationen oder Noterkrankungen. Wenn man belastet ist in verschiedenen Phasen, dann sollte man gucken, welche Belastung hat man und was kann die Blutwäsche da ausrichten. Es ist nicht für jede Erkrankung gut und es ist nicht für jede Prophylaxe gut oder für die Prävention eigentlich nicht gedacht. Aber wenn ich jetzt ein Patient bin, der genetische Polymorphismen hat, das heißt, der angeboren irgendwelche Softwarefehler hat, irgendwelche Fette zu viel bildet, irgendwelche Autoimmunerkrankungen, dann kann ich natürlich auch, bevor ich jetzt schwer erkranke, diesen Polymorphismus, diesen genetischen Strickfehler ausgleichen. Das wäre dann eine Anwendung in der Primärprävention, also in der Verhinderung von Erkrankung. Dann habe ich in der Sekundärprävention zum Beispiel in der Rehabilitation, wenn ich durch irgendwelche Unfälle, durch irgendwelche Geschehnisse Probleme habe, die ich dann zurückführen kann, dann mache ich es in der Primärprävention als rehabilitative Maßnahme. Und dann gibt es in der dritten Phase in der Tertiärprävention, das ist eigentlich das Management Chronic Disease, chronische Erkrankungen, da hat die Inusphärese ihren größten Angriff, weil da geht es darum, die chronische Erkrankung auszubremsen, zu verlangsamen oder auch wieder rückzuführen, soweit es geht, indem ich so viel und so breit wie möglich entlaste. Und das ist der Hauptansatz auch bei uns, zum Beispiel in KAM.
Und welche Haupterkrankungen kommen so als chronische Erkrankungen zu euch? Was sind das für Patienten? Gibt es da, also ist das so querbeet oder gibt es da so, wo man sagt, ah, das sind jetzt meinetwegen mit Autoimmunerkrankungen, sind nur
Ja.
MS-Patienten oder was auch immer, ne?
Nein, das ist schon querbeet, weil es gibt viele Erkrankungen, die Indikation sein können für eine Inusphärese. Zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Antikörper. Antikörper haben eine bestimmte Größe, man nennt es Kilodalton, also die Größe eines Antikörpers. Und diese Antikörper mit ihrer Größe, die können sehr groß sein und müssen durch bestimmte Filter abgefiltert werden. Es gibt dann zum Beispiel Entzündungen, chronische Entzündungen, Entzündungsstoffe, die ausgefiltert werden. Man kann bestimmte Belastungen ausfiltern, wie pathogene Proteine, also veränderte, fehlgefaltete Proteine. Man kann aber auch zirkulierende Immunkomplexe ausleiten, die richtig groß sind teilweise. Und das ist eben ja so ein Querschnitt, wo man sagt, man muss gucken, was was hat die Krankheit für Regulatorien, was hat sie für ein Verhalten, was haben die Stoffe, die ich ausleiten will, für ein Verhalten. Und dann kann ich entscheiden, ist es für diese Erkrankung angebracht oder nicht. Bei den Umweltgiften, die Umweltapherese hat eine Besonderheit, weil Umweltgifte sind nur zu 2 bis 5% im Blut. Also theoretisch macht eine Blutwäsche bei Umweltgiften keinen Sinn. Umweltgifte gehen in Gewebe und Fettgewebe und binden sich an Komplexe. Und diese Komplexe, die sind sehr groß auch, braucht man auch ein spezielles Verfahren. Aber vor allem, wenn ich ein Blut komplett reinige, habe ich höchstens 2 bis 5% Umweltgifte entfernt. Und das war ein Forschungsobjekt. Wie kriegt man mit einem solchen Verfahren den Körper dazu, Umweltgifte aus Geweben zu mobilisieren, aus Fettgewebe, also zu verschieben, aus den verschiedenen Kombattanten zu verschieben? Und wir haben das erforscht und es ist so, dass man, wenn man eine bestimmte Untersättigung erreicht, indem man mit speziellen Filtern speziell große Moleküle ausfiltert, dass man dann einen Punkt erreicht, wo eine Tiefenmobilisation einsetzt. Und wenn die einsetzt, dann verschiebt sich auch aus Geweben, verschieben sich verschiedene toxische Belastungen und leiden aus, aber dann nicht unbedingt über die Blutwäsche, sondern die Blutwäsche triggert das im Gewebe und Schwermetalle zum Beispiel gehen dann über die Niere raus. Die haben als Zielorgan die Niere, nicht das Blut. Deshalb ist es bei Umweltgiften eine ganz Besonderheit. Ja? Ich kann zum Beispiel Umweltgifte, wenn ich das Blut komplett reinige, dann habe ich 2 bis 5% erwischt. Wenn ich den, ich muss den Trick beherrschen, über diese Diffusion, die Verschiebung der Kompartimente auszulösen. Und dann habe ich eine verstärkte Ausleitung, aber nicht komplett über mein Entgiftungsverfahren, sondern auch über andere klassische Entgiftungswege. Und das ist eigentlich der Weg, wie die Inosphärese wirkt. Wir haben nicht nur eine direkte Entlastung bestimmter Dinge, sondern wir haben auch indirekte Entlastung durch die Art des Filters, dass wir mobilisieren können, was zum Beispiel eine Hämoperfusion nicht kann. Oder auch eine verschiedene andere Adsorber nicht können. Es gibt allerdings mehrere Filterungen, die es können.
Sorry, dass ich mal reingrätsche. Kann man sagen, dass das so eine Art Sogwirkung dann entwickelt?
Ja, das ist die sogenannte Fick'sche Diffusion. Es ist eine klassische Diffusion, die ausgelöst wird, wenn ich unterschiedliche Sättigungen verursache. Und ich habe natürlich, ich muss dafür sehr viel multiple Moleküle entfernen. Und wenn ich diese Moleküle entferne, muss ich natürlich sehr aufpassen, dass das Gute drin bleibt. Und das war auch der Hauptpunkt unserer Forschung, dass man sagt, welches Verfahren, in welcher Art. Deshalb haben wir auch eine Maschine umbauen müssen. Also wir haben ja die Apherese nicht erfunden, um Gottes Willen. Wir haben auch die Membran nicht erfunden. Wir haben nur ein Gerät so umgebaut, dass es speziell für diese Wirkung und für dieses Ziel gut anwendbar ist. Und zwar diese Mobilisationen, die Entgiftung so stark zu machen, dass ich eine gewisse Mobilisation auslöse, über die ich dann tiefen Belastungen mobilisieren kann und kann die ausleiten, ohne dass ich die guten Dinge aus dem Körper waschen muss. Denn dann habe ich die Nebenwirkungen nicht. Das war die Aufgabe. Wir haben sie gelöst, wir haben Jahre gebraucht, wir haben sie gut gelöst, aber wir haben nicht die Apherese erfunden, um Gottes Willen. Wir haben auch eine gängige Marktmembran. Wir haben nur das richtige Gerät umgebaut mit der richtigen Membran, so eingestellt, dass wir dieses erreichen. Also es ist ein großes Teil Wissen, nicht Maschine, Wissen um die Verhalten von Belastungen und Giften und ihrer Mobilisation.
Das heißt, Sie haben gerade gesagt, Dalton oder Kilo Dalton.
Ja.
Wie muss man sich das als Laie sozusagen vorstellen? Da
Ja,
sind
das ist
Substanzen, die sind viel größer als andere.
in der Biochemie werden bestimmte Körper halt in Kilo Dalton, das sind 1000 Dalton, ein Kilo Dalton hat 1000 Dalton, werden die gemessen. Und man hat zum Beispiel bestimmte Gifte, bestimmte Belastungen mit bestimmten Größen, zum Beispiel ein zirkulierender Immunkomplex, der kann 900 bis 1000 Kilodalton haben. Wogegen ein Antikörper kann 200-300 haben. Aber zum Beispiel verschiedene Interleukine, vor allem Interleukin 6 und 10, die unheimlich wertvoll sind, Die haben wenig, da hatten 23, 17, 22, so dass man hier höllisch aufpassen muss, dass man in der Entgiftung nicht gerade alles nimmt, was manche Verfahren tun, weil man dann eben gerade die Kleinen, die bei bestimmten Verfahren mitgeschwemmt werden, die können dann auch massive Probleme auslösen, sondern man muss selektieren und man muss aufpassen, dass das Verfahren von klein bis groß Veränderungen messen kann, Veränderungen an Größe, an Gewicht, an Form und dadurch Pathogenes selektiert, aber die guten Sachen wieder drin lässt, sonst hat man massive Nebenwirkungen. Und wir haben es geschafft, die Nebenwirkungen auf 0,07% zu kriegen. Und das sind auch hauptsächlich blaue Flecke vom Stechen oder Übelkeit, weil oh, manchmal, wenn die Leute sehen, was da ausgeschwemmt wird, wird ihnen übel. Manche kriegen Kreislauf oder diese klassischen Dinge, die man bei Infusionen oft auch hat. Aber wir haben sonst keine Nebenwirkungen, also kein Hirnödem, was bei manchen Verfahren der Fall ist, oder kein anaphylaktischer Schock, weil wir keine Beschichtungen verwenden. Wir haben uns das risikoarmste Verfahren rausgesucht und haben es wissenschaftlich so aufgebaut, dass es unser Ziel erreicht und das macht es sehr gut bei der höchsten Sicherheit. Vielleicht könnte man das eine oder andere effektiver, schneller entgiften, zu Lasten von mehr Nebenwirkungen oder gefährlichen Folgen. Das würden wir nie tun. Die Effektivität des Verfahrens liegt bei über 80% und ich denke, das ist absolut ausreichend, wenn der Patient sicher ist dabei und ihm nichts passiert.
Das heißt, das Geheimnis ist letztendlich der Filter, oder?
Nein, das Geheimnis ist letztendlich das Wissen um das, was man tut. Weil man verschiedene Membranen hat und verschiedene Einstellungen hat. Und man muss wissen, wenn ich jetzt Umweltgifte entgifte, wie verhalten die sich? Ich muss wissen, dass die nicht im Blut sind. Dass zum Beispiel eine Vollblutfilterung null Erfolg hat. Ich muss wissen, wo gehen Gifte hin, wenn sie sich irgendwo ablagern? Und wie ist ihr Mobilisationsverhalten? Und dann muss ich wissen, wie groß sind sie? Und welche Membran brauche ich, dass ich die greife, aber die kleinen drin lasse oder dass ich die gesunden nicht mit rausnehme? Und wir haben in den 6 Jahren, wir haben alle möglichen Verfahren durchprobiert und wir hatten die effektivste breite Wirkung, die wir brauchen mit der DFPP und die wenigsten Nebenwirkungen. Deshalb haben wir dann dieses Verfahren umgebaut, angepasst, aber nicht neu erfunden. Also wir haben nichts Großes erfunden. Wir haben nur von der Lipidapherese haben wir es rausgeholt in die breite Medizin, aber risikoarm, sehr risikoarm. Also wir haben heute 38.000 Therapien und nicht einen einzigen gefährlichen Notfall.
Darf ich mal fragen, was war denn damals? Sie haben gesagt, 6 Jahre. Man muss ja dann zwischenzeitlich auch mal von irgendwas leben, in Anführungsstrichen.
Ja, von der
Was?
Klinik. Wir haben ja unsere Klinik gehabt, die ist ja klassisch als Reha-Klinik mit entsprechender Nephrologie gelaufen. Und wir haben in der Zeit, in der wir ganz normal Patienten hatten, in dem INUS-Konzept, haben wir halt erforschen müssen, die Erkrankungen, wenn Sie jetzt heute sagen, ich will die Apherese einsetzen, zum Beispiel bei Post- oder Long-Covid oder bei CFS, bei dem chronischen Müdigkeitssyndrom, da müssen Sie suchen, ob es irgendwelche Publikationen gibt, die wissenschaftliche Fakten liefern. Jetzt gab es null. Es gab nichts. Lipidapheresen und mal ein, zwei so verstreute Publikationen aus China oder Gott weiß wo. So, das heißt, wir saßen da und wir wussten nicht, bei welcher Erkrankung haben wir welches Verhalten und wie stufen wir das ein und wie reagiert diese Erkrankung auf welchen Filter. Dann haben wir angefangen, das zu erforschen. Das heißt, wir haben uns 17 Krankheitsbilder rausgeholt. Wir haben diese 17 Krankheitsbilder auf ihre Belastungen hin eingestuft. Welche Belastung verhält sich wo? Welche Belastung ist mit der Inosphärese machbar? Wie verhält sich die Erkrankung unter der Inosphärese? Dann haben wir die Patientendaten gesammelt. Und dann hatten wir irgendwann eine halbe Million Patientendaten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir das auswerten und dann haben wir das zugelassen, das Verfahren für diese Indikationen und haben in dem Medical Trial diese Studienergebnisse nachgewiesen. Und dann haben wir gewusst, okay, eine neue Indikation, wir können das tun, weil wir Moleküle mit dieser Größe haben, weil wir das Verhalten haben im Stoffwechsel so und so und weil die Apherese da und da eingreift, wenn ich die und die Membran benutze. Und dann haben wir 17 Erkrankungen, haben wir ausstudiert, wissenschaftlich aufgearbeitet, validiert. Und dann sind wir hin und haben es von den Universitäten Dresden, teilweise King's College, haben wir verifizieren lassen und haben geguckt, was kann das Verfahren wirklich, was genau zum Beispiel King's College hat dann festgestellt, dass wir sehr viele ja, krankmachende Faktoren fürs Herz ausfiltern, zum Beispiel Atma, auch senken können. Und als das dann verifiziert war, dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir beruhigt das Ganze wirklich als Therapie anbieten. Und von da an, wie gesagt, ist es bis heute unheimlich effektiv, ohne große Nebenwirkungen. Und die Ärzte müssen halt sehr gut geschult sein, weil das Verfahren ist ja nicht jedem Arzt bekannt und es muss sehr gut geschult werden drauf. Das ist wichtig.
Der zweite Teil meiner Frage, den habe ich noch nicht gestellt. Sollte eigentlich noch ein Satz dahinterher kommen, nämlich wenn Sie 6 Jahre an so einem Projekt sitzen, dann hat man ja irgendeine Motivation. Gab es irgendwie einen auslösenden Moment? Gab es eine persönliche Geschichte, die dazu geführt hat, dass Sie sich so intensiv und so akribisch auch damit beschäftigt haben?
Nein, es gab schlichtweg, weil wir ja 3-Stufen-Prävention, sehr viel Tertiärprävention, also Management Chronic Disease. Und es gab einfach zu viele Patienten mit zu viel Belastungen und keine Entlastungsmethoden. Wir haben keine Methode gehabt, die uns vielseitig in einer kurzen Zeit in eine Entlastung bringt, die den Patienten reaktionsfreudig und reaktionsfähig macht, um ihn dann in eine positive Regulation zu bekommen. Und wir haben oft an der Wand gestanden und haben gesagt, hier geht's nicht weiter. Ich komme nicht weiter, der Patient blockt, das wirkt nicht, das greift nicht, da spricht er nicht mehr an. Und wir haben einfach gesucht, wie wir multiple belastete Patienten so entlasten können, dass es ihnen nicht schadet, aber sie in einen reaktionsfreudigen Modus versetzt, der sie wieder therapiefähig macht. Und dann haben wir gesucht und dann hatten wir unseren Nephrologen, den Dr. Straube, und der hat dann gesagt, ich weiß, wie es geht. Sag ich, dann lasst uns doch mal das Ganze auch in eine wissenschaftliche Aufarbeitung bringen. Und dann haben wir angefangen. Und wir haben es eigentlich für uns gemacht. Wir haben es für unser Konzept gemacht und eigentlich nicht, um das in den Markt zu bringen. Nur wir waren dann so erfolgreich, dass ständig irgendein Arzt angefragt hat, ob er das denn nicht auch machen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, haben den Vertrieb an eine Schweizer Firma abgegeben und haben gesagt, so jetzt. Ihr könnt es dann in den Markt bringen und wir beschränken uns auf die wissenschaftlichen Hintergründe und auf die Schulungen. Und heute bin ich teilweise begeistert, wie viel Menschen man heute schon mit dem Verfahren helfen konnte. Ich bin aber auch teilweise sehr erschrocken, wie viel Menschen plötzlich eine Blutwäsche entdecken und ohne großes Wissen an irgendwelche Verfahren gehen. Und ich denke immer, oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts. Es ist nicht eine Magnetfeldmatte.
Ja.
Also
Also
man sollte schon wissen, was man tut.
ich bin ja jeden Tag in der Beratung und ich bin
Ja.
eher erschrocken darüber, dass wir so viele Menschen in die Apherese schicken müssen.
Ja, das ist
Ja, also
sowieso
was haben wir für
brutal
eine Welt
momentan.
geschaffen? Ja,
Ja.
also wie viele Umwelttoxine haben wir um uns herum? Das Helmholtz-Institut hat das ja mal geschätzt, dass sie etwa so 100.000 neue Zusatzstoffe in den letzten 80 Jahren eingeführt haben,
Kommt hin.
Pflanzenschutzgifte, Schwermetalle etc.
Ja.
pp. Und in der Umweltmedizin gibt es ja die ein oder andere Verfahrensweise, aber immer auch nur selektiv, ne?
Genau.
Und das ist
Genau.
ein
Sie
bisschen das
können.
Problem, dass sie nicht so diesen Staubsauger haben, der praktisch alles
Richtig.
mal
Richtig.
reinigt, sondern ne, das eine schafft eben nur die Schwermetalle und dann haben wir andere Verfahren, die können vielleicht besser die Pflanzenschutzgifte etc.
Es ist auch ja, so, dass bestimmte Verfahren bisher oft Nebenwirkungen hatten, wo man sagt, man hat zwar das eine behandelt, aber hat dafür andere Nebenwirkungen gesetzt, mit denen der Patient dann zu kämpfen hatte. Es war in der Entgiftung, gerade wenn es um Schwermetalle ging, oft so, dass die Verfahren manche Patienten so belastet haben, dass sie gar nicht anwendbar waren. Und man immer einen Weg gesucht hat, wie kriegt man das hin ohne diese große Belastung. Und dass das über eine direkte Blutwäsche nicht geht, sondern dass man bestimmte Dinge auslösen muss, um dann die Mobilisation zu kriegen, dass das Wissen haben wir Dr. Straube zu verdanken. Der ist einfach ein Phänomen auf diesem Gebiet. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel über Verhalten von irgendwas im Körper irgendwo kennt und dieses Wissen ist unglaublich. Und der hat uns genau gesagt, pass auf, das und das passiert so und deshalb, wenn man hier eingreift, hat man die und die Reaktion. Und der hat uns dann auf den richtigen Weg gebracht. Und heute kann man sagen, wenn ich Schwermetalle, gerade Schwermetalle nehme und ich mache eine Schelattherapie, dann habe ich eine effektive Schwermetallausleitung. Ich habe aber auch viele Nebenwirkungen. Wenn ich eine Inosphärese mache, habe ich eine viel schwächere Schwermetallausleitung. Aber ich habe eine Mobilisation, eine gesunde Mobilisation des Menschen selber. Und wenn er dann Schwermetallentlastung braucht, dann braucht er viel weniger und er reagiert besser. Weil die Mobilisation weniger Gifte betrifft und weil die Verschiebung weniger Nebenwirkungen auslöst. Das heißt, ich kann heute, wenn ich eine Blutwäsche mache und sage, ich mache vorher eine Schelattherapie, kann ich die Blutwäsche nicht verstärken. Weil die Schelattherapie bindet Schwermetalle und Zielorgan ist die Niere. Also leitet es über die Niere aus. Das sammelt sich nicht im Blut an, wo ich es dann rauswaschen kann. Das wär ein Waschvorgang, der wird mir gefallen, aber der ist so nicht. Sondern ich mobilisiere aus den tieferen Geweben und kann dann mit sehr wenig Ausleitungsverfahren sehr viel Gift ausleiten und parallel kann ich dann andere Verfahren. Also wenn ich eine Schelattherapie mache und eine Inosphärese, ergänzt sich das irgendwie, aber es sind zwei eigenständige Verfahren, die man auch, wenn es geht, nicht zu dicht aufeinander macht, weil beide verstärken sich nicht, aber beide haben Belastung, sind belastend. Also sollte man es nicht unbedingt direkt zusammen machen.
Wenn ich so eine Sitzung bei euch gemacht habe, wie viele Sitzungen benötige ich denn? Also wenn man irgendwas ausleiten möchte, du hast eben gesprochen von fehlgefalteten Proteinen zum Beispiel. Wie oft muss ich so Sitzungen denn wiederholen?
Also der Durchschnitt bei uns, und wir haben mittlerweile 1,6 Millionen Daten, der Durchschnitt liegt bei 3 Aphoresen. Bei uns sind aber 90% chronisch Schwerkranke. Wenn man jetzt den Durchschnitt in anderen Praxen sieht, sind 2 Behandlungen. Also Behandlung, ein Tag Pause, eine zweite Behandlung, um die Mobilisierung dann noch zu greifen, sind in der Regel ausreichend. Wenn ich jetzt Erkrankungen habe, wie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, die ständig da ist, dann gibt es bestimmte Zeiten, wo man sagt, einmal im Quartal, einmal in 6 Monaten, einmal im Jahr, weil diese Antikörper sich immer wieder nachbilden, muss ich sie immer wieder rausholen. Ja? Bei anderen Dingen, wie Post-Covid zum Beispiel, das sind 2 Anwendungen Wahnsinn. Wahnsinn an Reaktion. Sodass man je nach Erkrankung hat man bestimmte Anwendungen, aber der Durchschnitt liegt tatsächlich bei 2 bis 3 bei uns.
Und muss ich die Behandlung dann später auch wiederholen? Also, dass man sagt, okay, post-Covid, habe ich jetzt 2 Behandlungen gemacht bei euch und es muss aber in einem Jahr nochmal wiederholt werden oder man sollte das dann jedes Jahr wiederholen oder zweimal im Jahr. Und wie ist da die
Also
Häufigkeit?
wir haben 400, ich glaube, 73 Covid-Patienten, Long-Post- und WAC-Patienten, also Impfschäden praktisch, Impfprobleme behandelt. Und wir haben auch da im Durchschnitt 2 Anwendungen. Dann allerdings eine Stabilisierung, eine Medikamentation für 4, 6, 8 Wochen. Und wenige davon, ich glaube, es waren 23%, kommen nach 4, 6 Wochen zu einer dritten. Und dann ist aber ein ganz geringer Prozentsatz, der eine vierte braucht nach einem Jahr. Ist aber ganz gering, ich glaube 8%, so ungefähr. Müsste nochmal nachgucken. Aber ist sehr gering, sodass man sagen kann, bei Post-Long-Covid sind oft 2, in den meisten Fällen 2 ausreichend. Aber mit extremen positiven Wirkungen. Also das ist sehr auffällig bei Post- und Long-Covid.
So eine Inusvarese, die kostet wahrscheinlich auch ein paar Euro. Kannst du zu den Kosten was sagen? Oder gibt es da auch, wenn jetzt ein Zuhörer, Zuhörerin sagt, oh, das ist aber interessant, gibt es da auch irgendwelche Erstattungsoptionen? Gibt es sowas über, wird sowas von den Krankenkassen übernommen? Wie ist das Verfahren?
Ja, das Verfahren an sich ist ja ein klassisches zugelassenes Verfahren. Die DFPP ist ein vom Bundesausschuss anerkanntes Verfahren. Ist ja kein Alternativverfahren. Das Problem ist, die Indikationen sind nicht zugelassen. Nur zwei oder drei. Das heißt, man muss dann mit der Krankenkasse reden. Wir haben zum Beispiel, wir benutzen die Nummer der Kassenabrechnung. Es gibt bei der AOK eine Fallkostenpauschale für dieses Verfahren. In dieser Höhe rechnen wir auch ab. Und das ist etwas, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient das beantragt wir haben ganz viele Patienten post-Covid, die kriegen drei genehmigt, vier genehmigt, von der Berufsgenossenschaft drei genehmigt. Dann muss man einfach einen Kostenübernahmeantrag stellen. Und da wir uns in den klassischen Abrechnungshöhen der Kassen aufhalten, ist es in der Regel im Vergleich dann auch gut machbar.
Und warum würden Sie sagen, es ist nicht so geschickt, wenn man das als Präventionsmaßnahme einläutet? Sie haben gerade zum Beispiel gesagt, dass man die fehlgefalteten Proteine zum Beispiel rausfiltern kann. Würde jetzt ja der ein oder andere mal auf die Idee kommen, naja, Longevity ist jetzt en vogue, ne? Ich mache jetzt einfach das Ganze mal präventivmedizinisch.
Ja, das ist einfach am Verfahren selbst. Ein extrakorporales Verfahren ist auch eine Belastung. Ja, also man liegt 2 Stunden da, man hat Bewegung in den Kompartimenten, man hat eine Veränderung der Mikrozirkulation. Also man tut ja einiges, es bewegt sich einiges im Körper. Und man sagt grundsätzlich, es ist ein Schwerpunktverfahren und Schwerpunktverfahren sind nicht für kerngesunde Menschen. So, das heißt also, wenn ich jetzt einen Patienten habe mit bestimmten Belastungen, dann sollte ich prüfen, ob es andere Präventionsmaßnahmen gibt, die ihn sehr gut stabilisieren, bevor ich ihn dann einem extrakorporalen Verfahren zuführe. Wenn ich allerdings jetzt Dinge habe wie Autoimmun oder ich habe genetische Polymorphismen, zum Beispiel genetischen Polymorphismus in der Entgiftung, dass ein Patient angeboren schlecht entgiftet, dann ist das für ihn eine Prävention, die ihn vor Krankheit schützt. Und diese Prävention ist dann gesund. Aber so Lifestyle, also man macht eine Inusvorese nicht mal gerade so als Lifestyle-Verfahren, wie man jetzt in den Wald spazieren geht, sondern es ist schon ein Verfahren, was überlegt angewendet werden sollte. A, ist es teuer und B, es bewegt, es belastet auch, es ist kein Verfahren, was so einfach mal zwischen Tür und Angel. Man sollte dann gründlich prüfen, ob das die richtige Prävention ist oder ob es da andere Dinge gibt. Sie müssen es wissen. Es gibt Ernährung, es gibt Sport, es gibt so viele gute Dinge, die man regulieren kann mit orthomolekularer. Es gibt so viele Verfahren, die man anwenden kann, bis man an eine Inusvorese kommt. Dass ich da nicht so ganz einverstanden bin, zu sagen, für jede Prävention hänge ich mich dann mal hier an die Blutwäsche. Ne?
Ja, der Axel hatte gedacht, dass er vielleicht seine Marathonzeit damit noch ein bisschen
Ja,
steigern
Sie
könnte.
werden, ja, da sprechen Sie ein Thema an. Wir haben zum Beispiel letztens festgestellt, dass sehr viele Sportler ganz bestimmte Polymorphismen haben und deshalb in ihrer Leistung eingeschränkt sind. Und da haben wir jetzt bei 2 Sportlern haben wir begonnen, die Inusvorese einzusetzen, um die Leistung zu steigern, indem wir ihre Polymorphismen ausgleichen und indem wir entlasten. Und das funktioniert unglaublich gut. Aber ein gesunder Mensch hat als Sportler auch das Problem nicht. Also wenn ein Sportler Probleme hat, seine Leistung zu steigern oder hat energetisch Probleme oder er hat Probleme auch mit speziellen Gelenken schon bei der Überbelastung, dann ist es gezielt zu prüfen, was liegt dem zugrunde. Was hat der und kann ich da was mit der Blutwäsche machen? Oder ist das etwas, was außerhalb der Blutwäsche mit einem anderen Verfahren auch auszugleichen ist? Und wenn er nichts davon hat, dann muss man die Begrenzung seiner Leistung hinnehmen. sodass man da auch sagen kann, es ist bei Sportlern, also die hier hatten wirklich mitochondriale Probleme, richtig, richtig handfesten ROS-Stress. Da kann man wahnsinnig viel tun, aber das ist dann auch wirklich ja, es ist ein krankmachender Polymorphismus, ein einschränkender. Und da macht es wirklich Sinn. Und gerade bei den Sportlern hat man das wahnsinnig deutlich gemerkt. Aber legt das nicht vor.
Das heißt, wir können mit der Inusvorese den Jens nicht zum deutschen Meister Ü60 im Tennis machen.
Absolut nicht. Absolut nicht.
Mit dem Aufschlag.
Absolut nicht. So viel Mühe, wie wir uns geben. Ich hätte da ein paar andere Ideen, aber nicht die Ines Frese, nein. Also da, man kann, also wirklich, wenn eine genetische Belastung da ist, dann kann man es auch als gesunder, junger Mensch frühzeitig zur Verhinderung von Erkrankung machen. Aber den besten Einsatz hat sie tatsächlich da wo Belastung ist und da, wo entlastet werden muss. Und
Wobei man muss ja dazu sagen, dass es eigentlich fast keinen mehr gibt, der nicht belastet ist, ne?
ja, schon. Ja. Also man hat aber oft Belastungen, die nicht aphoresefähig sind. Also die man so nicht beeinflussen kann. Und da muss man halt gezielt unterscheiden. Deshalb sage ich immer, die Aphorese ist nicht die Maschine und der Filter, das ist totaler Unsinn. Eine gute Aphorese ist eigentlich das Wissen um die Materie. Was muss ich loswerden? Wie verhält sich das im Körper? Wenn ich pathogene Proteine loswerden will, dann muss ich wissen, was ist ein pathogenes Protein, wo lagert sich's an, wie groß ist es, welche Gängigkeit hat es, welche Bindungsfähigkeit hat es, und dann kann ich entscheiden, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee. Aber das Wissen um die Materie ist eigentlich das wirklich Wertvolle an der Blutwäsche, nicht die Maschine.
Jetzt gibt es ja einige Zentren glaube ich, in den Dachländern, Deutschland vor allen Dingen. Werden die Ärzte von Ihnen dann explizit geschult auf diese
Ja, die
ganzen
sind alle von uns
Detailthemen?
geschult.
Ja.
Also Enosphoresezentren haben das Verfahren nicht bekommen, ohne explizit die Schulung zu machen. Und wir haben dafür auch als offizielle Ärzteschulungen, und die auch Ärztepunkte bringen, und haben das nach einem speziellen Programm an die Ausbildung der Uni Dresden angelehnt. Und man sollte sich richtig gut schulen lassen, weil man muss die Notfälle handeln können. Und man muss wissen, was man tut und was man noch viel wichtiger nicht tut. Welche Nebenwirkungen haben Dinge, die man nicht tun sollte, die auf diesem Gebiet. Und ich glaube, Wissen schützt uns vor Zwischenfällen und vor Nebenwirkungen dann in dem Bereich extrem.
Du hast gerade von Nebenwirkungen gesprochen und eben auch davon, dass so eine Inusvorese ja auch für den Organismus belastend ist. Es kommt was in Bewegung auch im Körper. Welche Nebenwirkungen treten denn auf oder welche Nebenwirkungen habt ihr beobachtet? Was sind so die häufigsten Sachen? Wie
Also
schwer sind die?
bei der Inusphorese sind es hauptsächlich halt Schwindel oder Kreislauf oder Übelkeit während der Behandlung. Weil man liegt doch hier an zwei Anschlüssen, man sieht das Blut da durchrennen, manchmal wird übel. Die Liegerei, sich kaum bewegen zu können, dann macht der Kreislauf, geht mal runter. Dann manche Patienten geht der Zucker runter. Deshalb haben die Zugänge, da ist also die Glukoselösung und das NaCl hängt da wird gleich eingegriffen. Passiert nichts Großes. Es gibt aber Verfahren, die können auch sehr schwere Nebenwirkungen haben. Aber die nicht diese Inusphorese, die Filterung, die ist relativ nebenwirkungsarm, 0,07%. Wir haben auch bei den zigtausenden Behandlungen, die wir gemacht haben, wir haben keine Notfälle gehabt, keine schweren, bis heute nicht.
Und wie läuft sowas überhaupt ab? Also ich komme mit einer Indikation zu euch oder werde ich durch einen Hausarzt überwiesen? Checkt ihr das nochmal vorher? Macht ihr nochmal vorher Tests, irgendwelche Biomarker, die ihr euch nochmal anschaut vorher?
Also es ist so, dass wir, wenn Patienten uns anrufen und sagen, ich habe das und das Problem, dann kriegen die von uns einen Check-up geschickt. Das ist ein Fragesystem, das sind über 60 Fragen. mit denen sich der Patient daheim auseinandersetzen muss und muss dann das Ding ausfüllen und uns wieder zurückschicken. Und dann können wir eine Voreinschätzung abgeben, was liegt vor, was ist schon diagnostiziert, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier was tun können. Und das besprechen wir dann mit dem Patienten. Und wenn das der Fall ist, dass das ein Fall für uns ist, dann kriegt er einen Termin und muss einen Tag vorher anreisen, weil zu der Behandlung gehört eine klassische Aufklärung, wie man es bei der Narkose kennt. Einen Tag vorher muss der Narkosearzt ran. Bei uns ist es so, einen Tag vorher muss der Arzt beraten, muss das Verfahren erklären, muss es präsentieren und vorstellen. Und nur wenn die Beratung gemacht ist, darf man am nächsten Tag dann an die Behandlung. Und das schreibt das Gesetz vor. Das ist also eine gesetzliche Vorinformation, wie bei einer Narkose auch. Und dann wird der Patient aufgeklärt, vom Arzt untersucht und beraten. Und wenn das dann passt, dann kommt er am nächsten Tag für die Blutwäsche.
Jetzt nochmal eine Frage Ausblick. Wo geht die Reise hin mit der Inusparese? Wird es in Zukunft wirklich so sein, dass es wirklich so Lifestyle, der Jens sprach eben von Longevity, dass es wirklich so ein Lifestyle wird? Oder wo geht die Reise dahin?
Ich hoffe es nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube, dass es mehrere Leute gibt, die erkannt haben, dass man das auch wirtschaftlich ausnutzen kann, die in verschiedene Richtungen gehen. Aber ich glaube, man sollte sich klar darüber sein, dass die Inusparese wirklich als extrakorporales Verfahren ein schwerpunktmedizinisches Verfahren ist, was nicht unbedingt Lifestyle oder Anti-Aging oder Longevity oder wie immer man es nennen will, ist, sondern ich hoffe, dass es ein gängiges Verfahren in der Verhinderung und Behandlung chronischer Zeiterkrankungen wird, um damit Entwicklung in die Erkrankung zu verhindern, um damit in der Erkrankung selber ein paar Stufen zurückzugehen. Und wenn es da platziert wäre, dann hätte es den richtigen Platz und würde sehr vielen Menschen sehr viel Nutzen bringen. Ich weiß nicht, ob es in dem Bereich Longevity so wirklich gut aufgehoben ist oder dahin gehört. Ja.
Jetzt müssen Sie uns noch erklären, Sie haben ja ein Buch verfasst. Was ist denn ein Sub-Health-Syndrom?
Ja, das ist, ja, das habe ich mir in China, wir sind sehr viel in China tätig gewesen. Und die Chinesen haben 7 Jahre sind wir sehr oft nach China gefahren und haben Ärzte geschult und so. Und die Chinesen haben immer gesagt, wenn ein Patient da saß, bei manchen Patienten haben sie gesagt, das ist ein Sub-Health-Patient. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was ist ein Sub-Health-Patient? Untergesund? So. Und dann haben die mir erklärt, es gibt einen Weg von der Gesundheit in die Erkrankung. Und wenn ich diesen Weg starte, dann fange ich an, mich nicht mehr komplett wohl zu fühlen. Ich bin aber noch nicht krank. Dann fange ich an, bestimmte Schlafstörungen, bestimmte Dinge zu entwickeln. Und wenn ich zum Arzt gehe, sagt der Arzt, Sie sind kerngesund, weil sich die Marker nicht verändern. Und dieser Start, dieser Weg in die Erkrankung und dieser Weg dahin, den nennen die Chinesen, der Mensch ist untergesund. Er ist nicht gesund, er ist aber auch noch nicht krank. Und man hat das dann aufgegriffen. Wir haben von denen auch viele Hinweise, wie entwickelt sich so eine Erkrankung, was kann man vorher schon finden und wo kann man eingreifen, haben wir viel gelernt. Und dann haben wir gesagt, okay, also Sub-Health-Syndrom ist eigentlich der Weg zwischen gesund und krank, den man noch beeinflussen kann, wo man noch was tun kann. Und deshalb, wenn man den analysiert, wie ist er da reingekommen? Wie hat er sich da reingeschafft? Warum ist die Krankheit entstanden? Warum sind die Symptome entstanden? Dann kann man das auch schön zurückführen. Und das fand ich sehr gut. Und deshalb haben wir dann dieses Gebiet, was wir auch sehr stark abdecken, haben wir dann auch hier aufgegriffen. Aber
Sind die Chinesen nicht so
die
weit weg von
Chinesen sind
der
schuld, ja.
Salutogenese?
Die Chinesen sind schuld. Bei denen ist es aber auch so, wenn der Mensch erkrankt, ist der Arzt ein schlechter Arzt. Und wenn der Patient krank ist, in der Regel haben wenig Patienten Krankenversicherungen, dann wird das teuer. Also ist die Prämisse eine andere. Bei uns in der Kassenmedizin ist ja das Symptom und die Krankheit der Beginn des Arztbesuches. In China ist die Verhinderung von Erkrankung die Prämisse, weil Krankheit Geld kostet, das viele nicht haben. Und deshalb sind die auf den Weg gegangen, zu analysieren, was bringt den da in die Krankheit, und das führen wir zurück, bevor es Geld kostet. Und da kann man sich viel abgucken. Das ist nicht nur TCM, das sind ganz fantastische diagnostische Möglichkeiten. Es war
Ich hätte da einen
interessant.
Vorschlag. Unsere Gesundheitsminister aus den Ländern und auch unsere aktuelle Gesundheitsministerin sollten sich mal auf den Weg machen.
Ja, genau. Also ich habe da viel gelernt, und es ist wirklich, die sind Experten im Verhindern. Im Subhealth-Bereich halt. Ja? Und deshalb wurde das dann auch so genannt.
Axel, unser Thema: Prävention. Jetzt wissen wir, es heißt eigentlich Subhealth.
Eben, Prävention heißt eigentlich Subhealth. Genau.
Ja, wieder was gelernt.
Ja.
Ja, Karin, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Es war eine ganz, ganz kurzweilige Stunde, die wir hier zusammen hatten.
Schnell.
Und ganz schnell. Und wir haben echt viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Vielen Dank. Alle Informationen dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Die werden wir auf jeden Fall verlinken. Vielen Dank nochmal, Karin, an dich. Vielen Dank wieder auch an dich, Jens.
Ich danke euch.
Und an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wie immer, macht ein bisschen Werbung für uns. Und wie immer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Bye-bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.